Heute geht's wieder rund ums Laden. Was ihr beim Laden zu Hause alles beachten müsst, darüber sprechen wir heute. Also los geht's.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Elektroautomobil-Podcasts. Hier am Mikrofon begrüßt euch Markus Zacher. Ich bin Chefredakteur des Magazins Elektroautomobil.
Und ich bin Valentin Buss, Zukunftsforscher mit fast 20 Jahren Branchenerfahrung.
Vor zwei Episoden haben wir ja unsere große Serie zum Thema Laden eingeläutet. Und ja, heute sind wir hier beim zweiten Teil. Und wir werden hier das ganze Thema Zuhause-Laden einmal genauer vorstellen und erläutern, worauf man da so achten muss. Und ja, ich denke, das Laden zu Hause ist wahrscheinlich das Komfortabelste, was man haben kann, wenn man ein Elektroauto fährt, da man sich ja schon viel Aufwand spart und es einfach super bequem ist, Auto abzustellen, anzuschließen und man kann es halt mehr oder weniger jederzeit aufladen. Und dazu kommt natürlich auch noch, dass es meistens auch die günstigste Methode ist. Aber ja, bevor man natürlich da überhaupt hinkommt, dass man sein E-Auto so schön einfach aufladen kann, da muss man doch den einen oder anderen Schritt erstmal durchführen und sich eben auch eine entsprechende Ladestation einrichten.
Genau, wobei Ladestation vielleicht sogar schon ein bisschen hochgegriffen ist. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, zu Hause zu laden. Und vorweg, weil das ja oft auch so ein Klischee ist, je nachdem, wo man wohnt, muss man nicht unbedingt zu Hause laden können, um ein Elektroauto im Alltag fahren zu können. Ich selbst bin zum Beispiel auch jahrelang jetzt schon elektrisch unterwegs und kann zu Hause nicht laden. Aber für viele wird das, wie du gesagt hast, die praktischste Variante sein. Und ich denke, viele von euch, die sich ein Elektroauto angeschafft haben, haben das auch gemacht, weil sie zu Hause laden können. Deswegen heute der Fokus da drauf. Und ja, die einfachste Variante, zu Hause zu laden, ist natürlich, wenn man einfach irgendwo in der Nähe des Stellplatzes eine Steckdose hat. Das Ganze hat, wie wir in der letzten Folge, also das war die Folge 131, große Ladeserie Teil 1, besprochen haben, hat das ein paar Nachteile, an der Steckdose zu laden, aber fast jedes Elektroauto und auch ja die meisten Elektromotorräder zum Beispiel haben so ein Ladekabel mitgeliefert, mit dem man an der normalen Haushaltssteckdose laden kann. Bei den Elektroautos ist das in der Regel eben ein Kabel mit einer Kontrollbox, die eingebaut ist, die praktisch das Laden schon überwacht und damit auch für eine gewisse Sicherheit sorgt. Trotzdem muss man natürlich aufpassen, weil diese Kontrollbox kann praktisch nur bis zum Stecker, den man in der Steckdose steckt, das Ganze überwachen. Was dahinter ist, sieht die Kontrollbox natürlich nicht. Und da gibt's auch so ein paar Fallstricke.
Ja, daher ist es auch nicht unbedingt die beste Methode, die Schuko-Steckdose zu nutzen. Gerade wenn wir jetzt eben über richtige, also über größere E-Autos sprechen, nicht nur über ein Elektromoped oder so ein Leichtfahrzeug wie den Opel Rox oder Vergleichbares, da kann man ja die teilweise gar nicht anders laden als mit Schuko. Das ist auch völlig okay. Aber bei einem E-Auto lädt man halt ganz andere Mengen. Und das Schuko-Laden, wiederholen das hier nochmal, das hat halt ein paar Nachteile. Das eine ist erstmal die Sicherheit. Die Schuko-Steckdose an sich, die funktioniert zwar, aber sie ist nicht auf dauerhaft hohe Belastungen ausgelegt. Es gibt eigentlich keinen Anwendungsfall, wo eine Schuko-Steckdose über 10, 12, 20 Stunden am Stück mit einer relativ hohen Leistung beaufschlagt wird. Dazu kommt dann auch, je nachdem wie die Hausinstallation so ist, ist auch immer die Frage, sind die Leitungen dahin überhaupt auch so ausgelegt worden, dass sie doch dauerhaft diese relativ hohen Leistungen tragen können? Und hoch ist auch nur relativ, die Leistung, über die wir hier reden, die sind für die Schuko-Steckdose viel, fürs E-Auto aber eigentlich super niedrig. Also so ein typischer Wert, dass man das mal gehört hat, sind so um die 2 bis 2,3 Kilowatt. Das entspricht ungefähr 10 Ampere. Das ist so ein typischer Dauerstrom, den man über die Haushaltssteckdose übertragen kann. Höhere Dauerströme würde ich nicht empfehlen, einfach aufgrund von Erwärmung. Theoretisch kann man auch 13 Ampere mal laufen lassen und in der Spitze sind sogar 16 Ampere erlaubt. Darauf ist der Schuko-Stecker ausgelegt, aber eben nur in der Spitze und das oft nur im Moment des Einschaltens. Also nur für ja nicht mal mehr Sekunden, sondern noch deutlich kürzer. Wenn man den dauerhaft mit diesen 16 Ampere belastet, dann können viele Schuko-Steckdosen oder auch die Leitungen überhitzen, dann kann es theoretisch sogar ja auch mal zu einem Schmorbrand oder so kommen. Das ist jetzt sicherlich ein Extremfall, aber alles schon vorgekommen. Dennoch kann man durchaus mal die Schokosteckdose nutzen. Da sollte man dann eben diese Punkte beachten, dass man zum Beispiel guckt, dass der Dauerstrom nicht zu hoch ist. Bei vielen Geräten kann man den einstellen oder er ist auch voreingestellt. Da sollte man sich vergewissern, dass er eben nicht über die 10 Ampere liegt. Und wenn man die Steckdose nun gar nicht gut kennt, wenn man vielleicht irgendwo bei Freunden lädt oder im Urlaub, dann stellt man vielleicht den Strom sogar noch ein bisschen tiefer auf 8 oder sogar nur 6 Ampere.
Ja, manchmal kann man auch im Auto selbst einstellen, dass man zum Beispiel da nur mit einem halbierten Strom lädt. Je nach Fahrzeugmodell ist es unterschiedlich. Manchmal ist es eben in diesem Kästchen im Ladekabel, manchmal ist es im Fahrzeug selber, dass ich dann die AC-Ladeleistung zum Beispiel auf halbiert oder sowas einstelle. Gerade wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie in einem Altbau wohne oder in der Garage halt nur so eine kleine Steckdose, die irgendwie für Licht gedacht ist, vielleicht benutze, sollte ich das vielleicht beim ersten Ladevorgang auch mal gut im Auge behalten, mal fühlen, ob sich da irgendwas erwärmt. Leider kann das halt auch die Leitung in der Wand irgendwo sein. Und ja, deswegen sollte man da auf jeden Fall Vorsicht walten lassen.
Genau, die Mode 2 Ladekabel, wie man sie auch nennt, da auch nochmal auf die erste Folge verwiesen, die haben alle auch Temperaturfühler drin. Das heißt, wenn es wirklich zu heiß wird, dann schalten die auch ab oder drosseln den Strom. Es gibt aber noch einen zweiten Punkt, warum man diese Schuko-Ladung nicht so oft machen sollte. Einerseits dauert Laden halt einfach ewig. Also um zum Beispiel 100 Kilometer nachzuladen, da muss man halt schon so um die 10 Stunden laden. Das heißt, über Nacht kann man dann ja gerade mal so um die 100 Kilometer wieder zurückgewinnen. Der andere Punkt ist auch, dass einfach die Ladeverluste relativ groß sind. Denn beim Laden selber muss ja auch das Fahrzeug, Teile des Fahrzeugs sind dann auch aktiv. Der Onboard-Lader, der den Wechselstrom aus der Steckdose dann umwandelt in den Gleichstrom für den Akku. Der arbeitet auch nur mit einem gewissen Wirkungsgrad. Der ist oft auch etwas schlechter bei Geringleistungen. Aber vor allem diese Nebenverbraucher, die dann aktiv sind, die zerstören so ein bisschen die Bilanz. Und wir hatten es auch schon in der letzten Episode erwähnt. Es gibt Modelle, da halbiert sich dann sozusagen der Ladewirkungsgrad. Das heißt, von den 2 kW, die ich an der Steckdose ziehe, kommen dann im Akku sogar nur noch 1 kW an und dann dauert das Laden natürlich unendlich lange und wird dann noch teurer, weil ich natürlich die Ladeverluste auch bezahlen muss.
Genau, und dann relativiert sich das ein bisschen, die Aussage, dass man zu Hause günstiger lädt, weil wenn ich zu Hause vielleicht 30 Cent die Kilowattstunde lade und unterwegs 60 Cent die Kilowattstunde, aber zu Hause habe ich 50% Ladeverluste, dann zahle ich plötzlich auch 60 Cent die Kilowattstunde, die im Akku ankommt. Also dass Schokoladen tatsächlich einfach nicht empfehlenswert für den dauerhaften Betrieb beziehungsweise als Dauerlösung. Wenn ich weiß, ich habe ein Elektroauto und ich möchte das zu Hause laden, lohnt sich da auf jeden Fall ein Upgrade. Ja, an der Stelle vielleicht noch eine kleine Advanced-Info. Es gibt ein Gerät von der Firma Lab, das ich in die Schuko-Steckdose einstecken kann, das am Ausgang praktisch einen Typ-2-Anschluss hat, so wie an einer AC-Ladesäule außerhalb oder einer Wallbox. Und dann spare ich mir dieses extra Kabel mit dem ICCB, sondern ich kann das normale Typ-2-Ladekabel, was ich ja sowieso in der Regel mit mir rumführe, einfach benutzen, um dann auch zu Hause zu laden. Besonders interessant natürlich, wenn ich irgendwie Platz sparen will und nicht immer 2 Kabel mit rumfahren will. Aber auch da sind dann eben Sicherheitsvorkehrungen eingebaut, dass der eben direkt an der Steckdose auch die Temperatur misst und so weiter. Das ist ein kleiner Hebel, der auch die, ja, das Gewicht des Ladekabels nochmal abstützen kann mit dran. Hat natürlich den Nachteil, dadurch, dass es ein bisschen aufbaut, dass ich nicht jede Steckdose damit auch wirklich erreichen kann. Also wenn die Steckdose zum Beispiel nah am Boden ist oder irgendwo verwinkelt, dann schaffe ich das vielleicht gar nicht, das unterzubringen zusätzlich, dass ich ja auch noch das Kabel einstecken muss, dann seitlich.
Ja, aber da sieht man, dass zumindest ja auch für jedes Problem irgendwie auch eine gute Lösung gefunden wurde. Aber ich glaube, da können wir jetzt erstmal das Thema Schuko-Steckdose, Haushaltssteckdose in Haken machen und das Ganze mal so als, ich sag mal, Spezialfall verbuchen, den man jetzt nicht dauerhaft nutzen sollte. Mhm. Das sieht dann schon anders aus, wenn man eine Drehstromsteckdose in der Garage hat oder an seinem Stellplatz. Es gibt auch noch, das ist aber sicherlich zu Hause ja ein bisschen exotischer, dieser Campingstecker, dieser blaue CEE 16 mit blauem Rand, der im Prinzip eine verstärkte Schuko-Steckdose ist, auch für den Dauerbetrieb. ausgelegt von 16 Ampere. Den haben die meisten aber jetzt eher nicht zu Hause, sondern verbreiteter sind dann diese Drehstromsteckdosen mit in der Regel 16 Ampere, also diese roten. Und darüber kann man dann schon ganz ordentliche Leistungen übertragen, nämlich 11 Kilowatt in der Regel. Und da sind wir natürlich schon bei der fünffachen Ladegeschwindigkeit, die wir bei der Schokosteckdose haben. Das heißt, 100 Kilometer kriege ich hier schon so in weniger als 2 Stunden nachgeladen.
Ja, und die sind natürlich dann bei der Installation auch in aller Regel so ausgelegt worden, dass man da auch längerfristig hohe Lasten dran anhängen kann, weil die für ja schweres Werkzeug, große Kreissägen oder solche Dinge normalerweise installiert wurden früher. Oder man hat sie sich wirklich jetzt explizit auch fürs Auto installieren lassen. Dann hat der Elektriker natürlich auch darauf geachtet, dass die Leitungsstärke, die dahin führt, entsprechend auch für die Dauerbelastung ausreicht.
Genau, und da kann ich dann auch so eine mobile Ladestation nutzen. Da gibt es dann verschiedene Modelle, die genau für diesen Anwendungsfall ausgelegt sind. Das ist auch zum Beispiel praktisch, wenn man vielleicht eine gemietete Garage hat, da befindet sich so eine Steckdose, dann kann ich die einfach anzapfen mit solchen Geräten, um da mal ein paar gängige zu nennen. Da gibt es zum Beispiel den Energy Kick von der Firma Dinitec aus Österreich, den Juice Booster, der ist auch sehr verbreitet aus der Schweiz, oder auch der GoE Charger. Das sind so 3 der sehr weit verbreiteten mobilen Ladestationen, die man dann einfach anschließt mit dem so einem Kabel. Gibt es auch verschiedene Adapter, dass man zum Beispiel dann auch auf die 32 Ampere Variante gehen kann, oder auch für mobile, also für unterwegs auf Reisen, dass man auch unterschiedlichste andere Adapter da anschließen kann, um an praktisch allen möglichen Steckdosen sicher zu laden. Aber in der Regel hat man dann zu Hause diesen roten CEE-Anschluss. Und ja, da kann ich eben diese mobilen Ladestationen anstecken und dann im Prinzip ganz normal mit laden. Die Geräte haben mittlerweile auch zahlreiche Funktionen. Also sie stehen einer fest installierten Wallbox eigentlich in nichts nach. Also ich kann damit auch inzwischen Dienstwagenabrechnungen machen, eine Solaranlage mit integrieren, dass ich gezielt Solarstrom lade und so weiter und so fort. Also da ist mehr oder weniger alles mit möglich. Und wie gesagt, das ist recht einfach zu installieren. Wenn diese Steckdose schon da ist, dann muss ich eigentlich gar nichts mehr beachten, sondern steckt das Gerät ein und fertig ist, kann ich es dann schon nutzen.
Ja, der CEO von Dinitec, also dem Hersteller des Energy Kick, der war bei uns zum Beispiel in der Folge 119 im Podcast. Aber inzwischen bieten sogar viele OEMs, also Autohersteller, auch solche mobilen Ladestationen an. Oft sind das dann, ich sag mal, mit Autolabel versehene Modelle, die es auch ohne dieses Label gibt von den bekannten Herstellern. Aber der Funktionsanfang ist dann meistens ähnlich oder ausreichend. Man muss nicht das mit der Marke des eigenen Autos benutzen. Diese Ladegeräte sind immer universell.
Werbung. Elektroautomobil ist auch in den sozialen Medien unterwegs. Und zwar könnt ihr uns auf Facebook, Instagram und auf LinkedIn antreffen. Und da haben wir viele zusätzliche Infos und Hintergründe für euch vorbereitet. Folgt uns gerne für mehr Input und noch mehr News zur Elektromobilität. Ja, und dann ist natürlich die komfortabelste und schönste Variante die eigene Wallbox. Und bei diesen Wallboxen oder Wandladestationen, da gibt es Dutzende Modelle, also es gibt da ja Dutzende Hersteller mit noch mehr verschiedenen Modellen für alle möglichen Anwendungszwecke. Und da lohnt es sich vielleicht mal ein bisschen, sich aufzudröseln, worauf man da achtet. Aber bevor wir da vielleicht einsteigen, was macht so eine Wallbox? Im Prinzip nutzt sie die gleichen Zuleitungen wie auch unsere Drehstromsteckdose, die wir gerade erwähnt hatten. Nur statt, dass ich da eine allgemeine Steckdose anschraube, schraube ich eben diese Wallbox an diese Zuleitung an. Und dann ist da schon alles Mögliche enthalten, was ich benötige, damit ich da direkt mein Fahrzeug auch mit verbinden kann. Das heißt, ich brauche jetzt kein Spezialkabel, sondern ganz normales Typ-2-Ladekabel, so wie ich es auch an einer öffentlichen Ladestation zum Wechselstromladen nutze. Oder, und das finde ich ist eigentlich mittlerweile auch die komfortabelste Variante, das Typ-2-Ladekabel ist einfach schon Bestandteil der Wallbox, also ist fest mit der Wallbox verbunden. Dann kann ich mein normales Ladekabel für unterwegs im Auto lassen, park mein Auto, schließe einfach nur noch das Kabel an und gut ist.
Ja, aber da muss ich beachten, dass ich natürlich für diese Ladeleistung von dann in der Regel Standard sind eigentlich 11 kW, dann eben auch diese dreiphasige Zuleitung brauche, weil ich eben pro Phase dann wie bei einer Steckdose maximal die 3,7 kW nutzen kann. Und wenn ich davon drei habe, dann sind es eben 11 kW in Summe. Und das gleicht sich dann praktisch, wie du gesagt hast, mit der roten Drehstromdose. Auch sonst die Vor- und Nachteile sind eigentlich dann die gleichen. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte noch mehr Ladeleistung, zum Beispiel, weil ich halt wirklich Heavy Power User bin und auch wenn ich nach der Arbeit nach Hause kommen oder nach einer langen Fahrt schnell kurz aufladen will und dann direkt weiter, dann gibt es auch Wallboxen mit bis zu 22 kW. Dann muss die Zuleitung entsprechend auch nochmal verstärkt sein, damit ich eben 32 Ampere pro Phase Strom ziehen kann. Und dann lande ich eben bei der doppelten Leistung, also bis zu 22 kW. Die Wallboxen, die können manchmal sogar beides. Dann muss der Elektriker praktisch beim Anschluss einstellen. Soll die jetzt 11 kW oder 22 kW freigeben? Weil die Wallbox, auch wenn sie mehr kann, natürlich nie mehr ziehen darf, als die Zuleitung eben hergibt.
Richtig. Und dazu kommt sogar, selbst wenn man jetzt nur eine kleinere Zuleitung, eine einphasige Zuleitung hat, also zum Beispiel, wir hatten vorhin das Beispiel mit dem Campingstecker, mit dem blauen, das ist ja dann eine Phase, eine Leitung mit 16 Ampere Dauerstrom. Auch die kann man eine Wallbox anschrauben. Man kann nämlich die meisten Wallboxen auch auf einphasigen Betrieb umstellen. Dann können sie zwar nur 3,7 kW, aber die werden dann auch sicher ans Auto überbracht und das ist dann immer noch eine bessere und schnellere Lösung als die Schuko-Steckdose. Also wenn die Zuleitung diese 16 Ampere Dauerstrom tragen kann, dann ist das auch immer noch, denke ich, eine gute Alternative zur Haushaltssteckdose.
Ja, und dann haben wir noch ein Thema, was natürlich wichtig ist für alle, die das machen wollen, nämlich das Thema Anmeldung bzw. Genehmigung von solchen Wallboxen. Denn während ich an der Schuko-Steckdose easy laden kann, ohne dass das jemanden interessiert, ist bei höheren Ladeleistungen natürlich für den Stromlieferanten bzw. Netzbetreiber wichtig zu wissen, da ist jemand, der längerfristig höhere Leistungen bezieht. Denn wenn früher hat man gesagt, in der Zahnarztallee, wo dann praktisch jeder sein Elektroauto vor der Tür stehen hatte, wenn die alle gleichzeitig nach Hause kommen und alle gleichzeitig anstecken, dann muss ja eine riesige Belastung abgepuffert werden. Natürlich wissen wir, das ist alles nicht so schlimm. Trotzdem kommt man irgendwann an einen Punkt, wo sich das eben aufsummiert, sodass es relevant ist.
Ja, und aus dem Grund müssen Ladestationen angemeldet werden. Das übernimmt in der Regel der Elektriker oder das sollte der einfach machen, wenn er das Ding installiert. Und da ist die Grenze bis 11 kW, muss sie nur gemeldet werden. Dann schreibt er einfach eine kurze Meldung an den örtlichen Stromnetzbetreiber. Achtung, hier ist jetzt eine Ladestation hinzugekommen, damit die ungefähr den Überblick haben, wo müssen wir vielleicht mal ein bisschen das Netz ausbauen, den Ortstrafo verstärken oder was auch immer. Das ist eigentlich der Hauptgrund. Und wenn man 22 kW haben will, dann sind die genehmigungspflichtig. Also bevor man die installiert, muss dann der Elektriker erstmal bei den Stadtwerken nachfragen, ja, darf ich denn da überhaupt eine 22 kW Ladestation installieren? Und da kommt es auch schon mal vor, dass der Netzbetreiber sagt, nö, darfst du nicht mehr, weil wir sind hier schon langsam am Limit von unserer Versorgung. Jetzt haben wir ja auch aus vielen anderen Podcasts auch gelernt, dass unser Stromnetz nicht gerade besonders digitalisiert ist. Das heißt, die Stromnetzbetreiber wissen oft gar nicht so genau, wie hoch denn jetzt die Auslastung ist. Also sie können da auch nur Annahmen treffen und vielleicht ist sogar noch viel Puffer und es kommt gar nicht so oft vor, dass das irgendwie, oder wir sind noch weit weg von dem eigentlichen Limit. Nur genau wissen tut's der Stromnetzbetreiber in der Regel nicht. Daher kann das halt sein, dass er aus Sicherheit dann sagt, nee, bitte keine 22 kW, wir lassen nur noch 11 kW zu.
Diese 11 kW wiederum kann man praktisch nicht untersagen eigentlich. Das ist, man muss es anmelden, sodass es registriert ist, damit ein Überblick besteht. Aber das ist nicht genehmigungspflichtig, sondern eben nur anmeldepflichtig.
Mhm. Genau. Und ich denke aber auch, die 11 kW, die sind grundsätzlich die ideale Lösung. Also so gut wie jedes Elektroauto kann mit 11 kW am Wechselstrom laden. man kriegt selbst einen großen Akku irgendwie damit über Nacht wieder voll. Also wenn man mal davon ausgeht, dass das Auto irgendwie zwischen 8 und 10 Stunden mindestens mal abends steht, dann kriege ich da um die 80 bis 100 Kilowattstunden nachgeladen. Also selbst so ein großes Oberklasse-Auto kriegt man dann zumindest nahezu wieder randvoll. Und das reicht auch in der Regel, weil das ist ja der große Vorteil. Wenn man zu Hause lädt, kann man ja mehr oder weniger immer anstecken. Und dann hat man ja auch genug Zeiträume, das Auto zu laden. Wenn man außerhalb auf öffentliche Ladeinfrastruktur angewiesen ist, sieht das vielleicht alles noch mal ein bisschen anders aus. Aber da kommen wir dann in einer der nächsten Folgen drauf. Für zu Hause, wie gesagt, sind die 11 kW völlig in Ordnung. Und auch preislich hat sich da viel getan bei den Wallboxen. Sowohl die mobilen Ladestationen als auch die Wallboxen selber sind deutlich günstiger geworden in den letzten Jahren. Und man ist heute schon eigentlich mit einem mittleren 100er-Betrag dabei. Dann kommt es natürlich immer darauf an, was will ich alles mit dem Gerät können. Das können dann natürlich auch mal, ich kann durchaus in vierstellige Beträge vorkommen, also so 1.000 bis 1.500 Euro kann so eine sehr gute, sehr gut ausgestattete, hochwertige Wallbox-exklusive Installation auch mal kosten. Die Frage ist eben immer, was möchte ich eigentlich mit der Ladestation machen? Was habe ich da alles so mit vor? Und da sollte man auch ein bisschen in die Zukunft mal denken, was man vielleicht noch so an seinem Haus umbauen möchte oder ähnliches.
Genau, denn natürlich ist es attraktiv, gerade wenn man ein Eigenheim besitzt, da auch eine Solaranlage zum Beispiel auf dem Dach zu haben. Und wenn ich diese Solaranlage dann so nutzen möchte, dass ich dann mein Auto lade, wenn ich einen Überschuss habe, also sowieso mehr Strom reinkommt, als ich selber verbrauchen kann, gerade im Haushalt, wenn er über ist und sonst zu sehr geringen Preisen oder geringer Vergütung eingespeist werden würde im Stromnetz, dann brauche ich natürlich eine Wallbox, die da auch kompatibel ist mit dem entsprechenden Heimnetz. Wir hatten zum Beispiel in Folge 47 über das Solarladen gesprochen mit SMA Technologies. Darauf gehen wir in einer der nächsten Ladeserienfolgen nochmal im Detail ein, was es alles für Möglichkeiten gibt, smarter, intelligenter zu Hause zu laden. Neben dem solargeführten Laden gibt es da zum Beispiel auch die Möglichkeit dynamischer Stromtarife, dass man die Ladevorgänge zum Beispiel immer in die Zeiten schiebt, in denen, selbst wenn man selber keine Solaranlage hat, alle anderen Solaranlagen gerade viel Strom produzieren und der Strom entsprechend günstig ist. Ein weiteres Thema, wofür Wallboxen eventuell vorgerüstet oder ausgerüstet sein könnten, ist, wenn man beispielsweise einen Dienstwagen hat, einen elektrischen, und die Ladevorgänge zu Hause auch von seinem Arbeitgeber zum Beispiel vergütet bekommt. Auch dann muss die Ladevorrichtung, die Wallbox, das entsprechend zum Beispiel verrechnen können, um unterscheiden zu können, was ist jetzt mit meinem Dienstwagen und was ist mit dem Zweitwagen geladen worden.
Ja, für solche Fälle, da empfehle ich auf jeden Fall eine Wallbox mit einem sogenannten MID-Zähler. Das heißt ein geeichter Energiezähler in der Wallbox. Den kann man dann ja direkt ablesen oder über eine App ablesen, aber der ist auf jeden Fall, der erfüllt gewisse Standards, was die Genauigkeit angeht. Und dann ist auch empfehlenswert, wenn man jetzt zum Beispiel mehrere Fahrzeuge dran lädt an der Ladestation, dass man da irgendwie eine Art der Authentifizierung hat. Meistens sind das so RFID-Tags, also hat man dann so einen kleinen Schlüsselanhänger oder auch eine Karte, mit der man sich dann identifiziert. Einfach nur, damit man später nachweisen kann, ah ja, auf diesen Chip quasi, über den wurde das private Auto geladen, über diesen Chip der Dienstwagen und die Strommenge, die ich hier verbraucht habe, die wird dienstlich abgerechnet. Und da ist seit diesem Jahr auch eine pauschale Abrechnung möglich, sodass der Arbeitgeber einem 34 Cent pro Kilowattstunde erstattet. Und unabhängig davon, ob man für seinen eigenen Stromtarif mehr oder weniger zahlt. Wer einen teureren hat, der zahlt dann entsprechend drauf. Wer natürlich einen günstigeren hat oder auch eigenen Solarstrom zum Laden nutzt, der fährt damit eigentlich ganz gut. Das ist eine Variante. Eine andere Möglichkeit ist dann auch, dass man ganz genau dokumentiert, wie viel Strom man eben verbraucht hat zu seinem Preis und dann entsprechend genau die Menge mit dem Arbeitgeber abrechnet, die man ja auch ausgegeben hat. Wobei ich diesen pauschalen Ansatz mit den 34 Cent ist sicherlich der einfache und gängigere und auch der, wo man am ehesten noch als E-Autofahrer dann profitieren kann.
Weitere Details zum diesem Thema haben wir auch besprochen in der Folge 94 mit Juice Technology, die ja auch Ladelösungen für zu Hause anbieten. und eben auch für gewerbliches Laden oder eben das Heimladen mit Dienstfahrzeugen da Lösungen haben.
Genau. Also da gibt es auch schon zahlreiche Möglichkeiten, das alles abzurechnen. Teilweise gibt der Arbeitgeber auch bestimmte Geräte vor. Es gibt eigentlich für jeden Fall inzwischen irgendwie eine Lösung. Also selbst zum Beispiel, wenn ich jetzt eine ganz normale Wallbox installiert habe und jetzt muss ich plötzlich, wechsle ich den Job, ich bekomme einen elektrischen Dienstwagen zum ersten Mal und die Ladestation ist aber schon da. Jetzt soll ich das plötzlich abrechnen. Auch dafür gibt es schon Ladegeräte, die dann diese Daten korrekt erfassen und übermitteln. Das führt jetzt alles ein bisschen zu weit hier, weil das alles so Sonderfälle sind. Aber grundsätzlich kann man im Hinterkopf behalten, für praktisch jedes Problem gibt es inzwischen eigentlich schon irgendwie eine Lösung. Und die Frage ist eigentlich immer nur, ob der Dienstgeber damit einverstanden ist. Aber grundsätzlich lässt sich alles nach dem deutschen Steuerrecht und wie auch immer auch lösen.
Ja, damit haben wir die wichtigsten Themen des Zuhause-Ladens jetzt mal berührt, teilweise ausgeführt, teilweise müssen wir auf andere Podcasts verweisen für tiefere Insights. Wenn ihr aber noch Fragen habt zu bestimmten Details, schickt die uns gerne, dann können wir die auch in einer der zukünftigen Folgen behandeln. Vielleicht machen wir am Ende der großen Ladeserie auch eine Sammelfolge mit all euren Fragen, die dann bunt gemischt zusammengeworfen werden. Oder es passt zu einem der zukünftigen Themen, die wir in den nächsten Folgen behandeln werden.
Ja, und ihr erreicht uns da einfach über, ja, wahlweise die sozialen Medien. Also wir sind auf Instagram, LinkedIn und Facebook unterwegs. Da könnt ihr uns die Message schreiben oder einfach unseren allgemeinen Leserbrief, E-Mail-Postfach verwenden. Das ist leserbrief@elektroautomobil.com. Auch da kriegen wir das zugeordnet, wenn das zum dem Podcast geht. Und ja, wir gehen da gerne auf eure Input, eure Fragen ein.
Und wir lesen natürlich auch gerne die Kommentare, die ihr auf eurer Podcast-Plattform, Spotify oder wo auch immer ihr uns hört, hinterlasst.
Ja, dann bedanken wir uns, dass ihr wieder dabei wart beim Elektroautomobil-Podcast. Und ja, wir freuen uns natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder hier dabei seid. Und bis dann und auf Wiederhören. Ciao.
Ciao.